la 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 da.
Und heute live zugeschaltet Justus Geilhufe aus dem Kuhstall. Du siehst aus wie so ein Sänger von so einer Oi-Band, so wie der Sänger von Volbeat mit so einer übelsten Welle. Kennst du Volbeat?
Ich bin Sänger einer Heuband.
I'm too sexy for my love, too sexy for my love. Love's going to leave me. I'm too sexy for my shirt, too sexy for my shirt. So sexy it hurts. And I'm too sexy for Milan, too sexy for Milan, New York and Japan. And I'm too sexy for your party, too sexy for your party. No way I'm disco dancing. I am a model, you know what I mean. And I do my little turn on the catwalk. Yeah, on the catwalk. On the catwalk, yeah. I do my little turn on the catwalk. Und damit herzlich willkommen zur 76. Folge Geil, aber schädlich. Mir zugeschaltet aus dem wunderschönen Allgäu ist Justus Geilhufe. Und ich bin Max Schädlich, zugeschalten aus meinem Schlafzimmer, wo gefühlt 12 Grad sind. Ich friere wie ein Gottsacker Tierle und sag Hallo.
So, Alter, wow.
Komplett abgerandet in der ersten Minute.
Wow. Das war ja mal was. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt darauf antworten soll. Vor allem muss ich mich immer zügeln, denn wie immer bei den Urlaubsfolgen, ich habe keinen Popschutz dabei. Und ihr merkt mir sofort, wie
das gibt schon wieder Kinder, Mensch.
Völlig übersteuert und sofort wieder gleich gemerkt, sozusagen, da kommt Folge 3 wieder hoch. Ja, also dieses, wo wirklich so. So. Ja, auch von mir jetzt mal erstmal herzlich willkommen. Wie schon gesagt, mein Name ist Justus Geilhufe und ich habe die große Ehre, dass ich auch diese Woche wieder eine Stunde mit dir verbringen kann. Und ich bin jetzt ganz offen, ganz Ohr auf das, was du. Du hast ja heute alles. Du hattest Intro, du hast
ich hab
im Prinzip alle Programmpunkte.
Alles. Du hast die Allmann-Story, ansonsten ich habe hier alles mir notiert. Aber wir müssen nochmal kurz zurückspringen. Right Said Fred, was war das für eine Zeit? I'm too sexy. Das war eine wilde Zeit, oder?
Das war eine wilde Zeit und das war eine Zeit. Right Said Fred sind doch diese Glatzenzwillinge, oder?
Ja, ja.
Ja, und da muss ich ja wirklich, also ich kann mich erinnern, dass ich diese.
Das ist so das Urgestein von Non-Binär.
Ja. Das ist das Urgestein von Non-Binär. In jedem Fall würden sie selber auch so sagen und alle anderen auch. Und was mir aufgefallen ist, es gibt so Lieder, Songs, Songstücke, wie Olaf sagen würde, die mir erst, so, als ich sie 17 Jahre danach zum ersten Mal wieder gehört habe, ihren zutiefst sexuellen Inhalt offenbart haben. Ja? Ja. Wo ich irgendwie so als nichts ahnender Zwölfjähriger so, du sexy, so vom Radio abgehottet bin, ja? Und heute merke, ja, da stecken Worte wie Sex drin.
Also ich merke halt sofort, dass kann man ich mich das heute überhaupt mit dem Song sehr identifizieren kann, ne?
Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Und es gab, was mich auch wahnsinnig gewundert hat, wir haben im Englischunterricht in der Grundschule, 43. Grundschule auf der Bernhardstraße in Dresden, wem das was sagt. Ich war erst auf der 33., dann 43. Und ihr kommt beispielsweise, also ihr seid in einer guten Gegend aufgewachsen, wenn eure Grundschule keinen Namen hatte, sondern durchnummeriert war. Mhm. Ja? Also ich habe mir auch vorgenommen, eigentlich nur noch mit Leuten zu reden, deren Grundschule wie auch Oberschule durchnummeriert war. Wenn da irgendwie,
okay,
also
dann bin ich jetzt raus hier.
Naja, so, sozusagen, ja, jetzt warte mal, jetzt, ja, sozusagen eine Nummer und dann irgendwie halt alibimäßig irgendwie halt noch Ernst Thälmann, so, ja. Also ich meine, sozusagen, klar bin ich auch irgendwie auf die Margot-Käßmann-Grundschule gegangen, aber sozusagen jeder war nur auf der 33. Ja? Ja. Und klar, wissen wir, das war 100 pro die Johannes R. Becher Grundschule oder was weiß ich, aber sozusagen faktisch waren die ja einfach nur durchnummeriert und das wird ja bei deiner auch gewesen sein. Du wirst da Uni irgendwie in der Eibenstocker Erich Honecker Gesamt
Fräs-Schule. Grundschule Eibenstock, Bruder. So einfach geht's. So einfach kann es manchmal sein.
Ja, ist das so ein Großstadtding, dass die Grundschulen durchnummeriert sind?
Ich glaube schon, ja. Weil da haben ja, die, okay. Guck, da, die fangen dann einfach an, denken so, Alter, jetzt jeden einen Namen und dann waren die einfach unkreativ und sagen, hab ich keinen Bock, los, lass einfach durchnummerieren. Ja.
Stalin-Schule. Ja. Und dann so, nee, der war ja nicht so, stimmt.
Übrigens, so. Weil du gesagt hast, hier ist von wegen sexuell und so, ne, dieses Album, wo I'm Too Sexy drin ist, ist erstmal von 1992 und da muss ich sagen, ich war früher Big Viva und MTV-Fan und einfach mal, das ist das dritte Lied, I'm Too Sexy. Das erste Lied ist Love for All Seasons, ne, also dann das fünfte Lied ist It's the Truth About Love. Dann das sechste Lied ist Deeply Dippy, also das klingt irgendwie auch versaut.
Ja.
Und dann das Lied 8 ist Don't Talk, Just Kiss. Lied 9, Upon My Heart. Und Lied 10, Those Simple Things. Also ich habe das Gefühl, die haben einfach ein Sexalbum rausgehauen.
Die haben, wenn
187 jetzt irgendwie ein Album macht, wo sie permanent über Drogen und Frauen abgehen.
Was ja was völlig Neues wäre, ja. Und was mir jetzt nur nochmal aufgefallen ist, weil Anne da völlig schockiert war, als ich ihr das mal erzählt habe, ich habe Englisch gelernt und vielleicht kann ich es deswegen so gut. Mhm. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, in der dritten Klasse mit Lou Bega, da haben wir immer so Lieder gesungen. Und ich komme ja aus so einem klassischen Musikhaushalt, meine Mutter ist das einzige technische Gerät, was meine Mutter bis zu dem Moment, wo sie ein iPad geschenkt bekommen hat, bedienen konnte, waren Langspielplattenplayer. Ja? Mhm. Also ich bin tatsächlich, also ihr Lieben, die da irgendwie ihre Kinder mit Tony-Boxen, MP3-Playern oder Bluetooth-Soundsystemen irgendwie über Wasser halten, ich bin noch aufgewachsen in einer Zeit, wo man zu den Kinderliedern sich nicht bewegen durfte, weil sonst die Nadel gesprungen wäre. Ja?
Ich kenne das.
Ich sag das nochmal. Ja?
Meine Frau, wenn die Schallplatte auflegt in der Wohnstube, dann muss ich mich auch immer ganz leise und vorsichtig bewegen.
Ja, und stellt euch mal so einen kleinen Jussi vor, der sich zu den Kinderreimen nicht bewegen darf. Ja? Da könnt ihr euch vorstellen, warum ich ab der fünften Klasse so derart ausgerastet bin. Ja? Verglichen mit der Zeit bin ich heutzutage relativ kontrolliert und zurückhaltend. Aber das ja, jedenfalls Lou Bega, irgendwie, one, two,
everybody. Aber es ist ein Banger-Song, ja. Da sehe ich mich auch mit Küchengeschirr an der Küche springen, muss ich sagen.
So, wie heißt also dieses, als Mikrofon. Ist der nicht auch, aber so ist der nicht auch total sexuell, oder?
Ja, weiß nicht, er hat auf alle Fälle keine Glatze.
Ja, aber sozusagen in jedem Fall weiß ich, dass ich Englisch gelernt habe mit einem Lied, wo ein Mann im Grunde darüber singt, dass er am Tag 17 wechselnde SchmusepartnerInnen hat.
Ich erinnere mich auch an das Video, er hat da so ein Hemd an, ich weiß nicht, ob so einen leichten Hawaii-Hemd-Ton hat und das ist auch auf alle Fälle bis zur Hälfte aufgeknöpft gewesen und er war so schwitzig irgendwie am Strand, also es war vom Video her auch schon ziemlich aussagekräftig, muss ich sagen. Also Shoutout an Lou Bega, wenn du das hörst, dann Bruder, geh doch mal wieder an den Strand und an alle Lehrerinnen, die sich überlegen, was können sie morgen in Englisch machen, einfach mal Lou Bega spielen.
Oder Mr. President. Ja. Genau, beenden wir vielleicht die Episode hier. Danke.
Dann rappen wir's ab, ne? Bis nächste Woche wieder schauen und reingehauen. Hier, ist das mal was ganz anderes. Du hast völlig unerwartet für mich, nicht angekündigt letzte Woche, bist du jetzt im Allgäu gelandet. Ich dachte, haben die dich verschleppt? Du hast nichts gesagt, klang heimlich, einfach so geflüchtet. Dann war so zwischendrin, so lange Sylt Urlaub und ich freue mich, dass wieder Arbeit ist. Jetzt ist er wieder im Allgäu. Ich dachte mir sofort, was los? Wurde er gekündigt? Schau, dass ich eine Gemeinde im Allgäu an. Wurde er abgeworben?
Übrigens habe ich sozusagen das Feedback gekriegt, so, es ist schon auch sozusagen schon, also du musst einen guten Draht zu deiner Gemeinde haben, wenn du das sozusagen so öffentlich sagst, dass du da diverse Angebote kriegst. Auf der anderen Seite hat dann die gleiche Person in dem Moment, wo sie es zu mir gesagt hat, auch gesagt, aber eigentlich finde ich es auch einfach nur geil, dass es wenigstens mal jemand ausspricht, dass eben bei so einem krassen PfarrerInnenmangel gerade, die es in den Gemeinden in Sachsen gibt, eben auch Gemeinden gibt, die dann auf die Suche gehen und gucken im Pfarrerregister, wer ist wie alt, wen können wir wo abwerben.
Ja, aber umso geiler ist es doch, dass es Gemeinden gibt, wo 0,5er Pfeffi-Flaschen als Erntegaben hingestellt werden. Das ist also, es ging mir doch nur um die Geschichte. Der Rest ist doch einfach nur schmückendes.
Discord, dass ich das nicht kenne, wäre wohl übelste Sünde. Und beim nächsten Meet and Greet, was irgendwie stattfindet, muss es auf alle Fälle Birnenpfeffi mit Zimt geben.
Das stimmt.
Müssen wir dann aufpassen, nicht, dass dein Keller dann voll steht mit Birnenpfeffi und Zimt.
Und dann so ein wild gewordener Ronny Trettmann bei mir immer so an der Tür kratzt. weil er es gerochen hat, bis ja, nach Chemnitz hin.
Habe ich meine eigene Frage übersprungen.
Ja, eben. Warum
bist du jetzt im Allgäu?
Ich bin jetzt ein Allgäu-Boy.
Allgäu.
Nee, das war. Es war irgendwie so, dass meine Frau hat das schon relativ länger mal gesagt, dass ja ihr Vater auch ein Recht mal drauf hat, seinen zweiten Enkel zu sehen. Mhm. Wo ich sage, okay. Ja, okay.
Nur wenn du eine AfD wählst.
Macht er ja.
Oh shit, jetzt leiden die Leute wieder in unsere DMs, dass wir uns über die Leute lustig machen. Sorry.
Und
willkommen auch alle Nazis hier im Podcast.
Genau, und dann hat sie einfach gesagt so, sag mal, also die hat immer so die letzten Wochen so, ja, wann kannst du denn mal, und ich habe einfach immer gesagt so, ich kann ne, ich wüsste nicht wann, und dann hat meine Frau tatsächlich einfach Mitte letzter Woche gesagt, sag mal wirklich genau, was du nächste Woche vorhast. Oh, und da habe ich ihr das gesagt, und hat sie gesagt, okay, das kannst du verschieben, das kannst du jemand anderem geben und das andere holst du einfach nach. Wir fahren Sonntag nach dem Gottesdienst los.
Und dann habe ich Frau, ne? Ich zieh meinen Hut so. Ja, ich weiß nicht, wie die da in der Hand hat, aber die hat da ausschlagkräftige Argumente auf alle Fälle.
Und dann, und dann sind wir nach dem Gottesdienst losgedüst, erst nach Nürnberg zu einem alten Buddy und dann nachts von Nürnberg ins Allgäu. Genau, und dann haben wir Montag den Allmann unseres Lebens erlebt und dann, und haben wir einfach jetzt ein paar schöne Tage gehabt und morgen Mittag fahre ich mit Johann nach München zu meinem Bruder und da werden wir ein bisschen shoppen.
Oh krass, Johann kriegt seinen ersten Anzug oder wie sieht's aus?
Nee, ich muss für die Hochschulgemeinde einfach Technik kaufen und dann gehen wir noch zu einem Herrenausstatter und abends gibt es schön Essen und Trinken bei meinem Bruder und dann am Freitag holt uns Anne ab und wir fahren schnell heim, weil es gibt ja am Freitag auch Kurende. Ja, so.
Und da bist du dann wieder am Start sozusagen.
Ne, freilich. Und aber sozusagen, das hat meine Frau, das ist einfach wirklich Anne, das hat sie dann in die Hand genommen und dann zack, zack, zack.
Ja, aber ist ziemlich geil, du kommst Freitag wieder, ich fahr Samstag in den Urlaub. Just saying. Das heißt, wenn die Folge hier rauskommt, dann bin ich schon in Österreich.
Ach so?
Yes, Bro. Aber das bei mir halt mit Ankündigung. Ja,
also, das heißt, wir haben jetzt sozusagen zwei Halburlaubsfolgen.
Sozusagen, ja. Ich bin auch sehr gespannt, wie das wird, denn wir sind nächste Woche sozusagen, wenn wir dann Mittwoch aufnehmen.
Auf der Hütte?
Da bin ich noch auf der Hochalm. Ich weiß nicht, wie hoch Hochalm in dem Moment heißt. Das kriege ich noch raus. Aber es ist auf alle Fälle eine Holzhütte mit sozusagen Feuerholz, also mit Holzfeuerung, wo man sozusagen auch, wenn man so warmes Wasser will und was essen, dann braucht man halt immer Feuer. So.
Und da bist du mit deiner Frau?
Yes. Das wird sehr geil. Ich bin auch sehr gespannt, ob da jetzt schon ein halber Meter Schnee liegt und Gloria direkt keine Lust mehr hat. Oder ob geiles Wetter wird. Aber nächste Woche soll sehr geil werden in Österreich.
Ja, aber Leute, ich, 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 Aber Leute, ich verstehe euch auch jetzt nicht so wirklich. Also wenn man irgendwie nicht so Bock auf Kälte, Nässe und Schnee hat, dann fährt man doch nicht im Sommer nach Nordschweden und im Herbst in die österreichischen Alpen. Das kann man also
ich habe da jetzt.
Es gibt doch Alternativen im Süden.
Und meine Frau das weiß ich. Also wir sind jetzt einfach drauf gekommen, weil diverse Länder ist jetzt Corona-bedingungsmäßig ist eher wieder schwierig. Und ja. Ich sag mal so ganz pragmatisch gesehen ist Österreich gerade noch relativ cool. Und deswegen war das halt einfach die Decision for Österreich.
Ja.
Noch dazu hatte ich halt jetzt die Connections auch, dass ich die Bäuerin kenne, der die Hochalm gehört und da
wieso war das
halt alles easy möglich.
Woher das?
Naja, als ich im CVJM gearbeitet habe, habe ich sozusagen ja mit einer Kindergruppe immer im Herbst in Österreich sozusagen Urlaub gemacht, wo wir mit den Lamas wandern gegangen sind. Und da haben wir auch auf einer Alm gewohnt und die Bäuerin praktisch, die hat zwei Almen, eine niedere Alm und eine Hochalm. Wir waren dann auf dieser niederen Alm und die ist sozusagen ein bisschen größer und da kann man dann auch halt mit einer Jugendkindergruppe pennen. Übelst urig, ja. Übel, total geil, total liebe Bäuerin auch, die hat uns dann mit auf den Bauernhof genommen, gezeigt, wie macht man, wie geht's den Kühen, wie melkt man und wie wird da Käse gemacht. Und dann hatten wir sozusagen als Side-Project immer noch so Lama-Wanderungen und da habe ich ja noch in der offenen Kinder- und Jugendarbeit gearbeitet und Lamas sind halt sehr charakterstarke Tiere, das heißt, die spiegeln dich sehr gut wider. Das heißt, wenn die Kids keinen Bock hatten zu wandern, dann hatten die Lamas halt auch, also hat praktisch jeder hat immer einen Lama geführt und wenn du halt keinen Bock hattest, dann hat das Lama halt auch gebockt. Wenn du aber cool warst oder wenn du eine Ansage gemacht hast, dann hat das Lama halt sozusagen mitgemacht. Und das war halt sozusagen rein pädagogisch gesehen, war das halt immer dann spannende Wanderungen, weil sobald im Prinzip jemand anders die Leine nimmt, merken die das und laufen sofort. Und bei den Kindern aber nicht und sind dann stur. Und dann war das halt so, ja, warum läuft denn das jetzt gerade bei dir und bei mir nicht? Sondern, weil du eben gerade keine Lust hast. Und das merkt das Tier so. Und das, also, das ist sehr geil.
Aber das
sehr
ist
geile Erlebnisse.
Ja, aber ich meine, für die Pädagogik brauche ich ja jetzt keinen Lama. Das ist ja bei mir bei den Konfisamstagen auch so. Wenn ich da jemanden habe, der keine Lust hat, da gehe ich einfach hin und sage, kannst du jetzt mal Lust haben? Und da sagen die, ah ja, stimmt, hab ich vergessen. Und dann fangen die klar wieder an. Da hab ich immer gesagt, könnt ihr jetzt mal nie Spaß haben? Sagen die, ja, stimmt. Also,
und dann
da
gehst
braucht
du
mit man
denen in den Fiedlerkeller.
So, komm, ich zeige euch mal was. Schaut mal hier. Pfeffi. Nein, Quatsch. Nee, oh, das war jetzt sehr schön. Wir haben jetzt Konfirmanden kennenlernen gemacht mit den Siebenern. Und da hatten sie ganz viele selber gebackene Kuchen mitgebracht. Und wir haben selber gemachten unseren eigenen Apfelsaft aus dem Garten getrunken und dann hat der Inner noch ein Waffeleisen mitgebracht und dann haben wir in der war herzallerliebst, dann haben wir in der herrlichsten Oktobersonne bei uns im Garten gesessen und haben Kuchen gegessen und geschnattert und Waffeln gegessen. Er war wahnsinnig süß, wahnsinnig toll. Und ich komme langsam auf den Geschmack von Spielen. Also von Spielen für Jugendgruppen. Langsam
also
entwickle ich da Kreativität
Lust auf
und
Spiele.
Ja, na, sozusagen, ich bekomme langsam Bock, einfach sozusagen die erste Viertelstunde oder mal nach zwei Stunden einfach mal für 20 Minuten einfach ein wirklich, also sozusagen, klar spiele ich auch mal Reise nach Jerusalem, aber sozusagen einfach mal wirklich ein richtig geiles, lustiges Gruppenspiel zu machen.
Also Spielen ist prinzipiell gut, also nicht nur so, weil da ganz viele Sachen da auch drin stecken. Ich habe da meine Bachelorarbeit drüber geschrieben, sondern es kannst du natürlich auch thematisch und pädagogisch einsetzen. Also ich bin auch Big Fan, also ich bin prinzipiell Big Fan von Spielen, aber ich bin so ein Typ, der nicht gern spielt. Ich muss mich immer sozusagen zwingen und dann mache ich vielleicht mit. Aber ansonsten, ich bin auch lieber so ein Typ, der zuguckt, tatsächlich. Also ich gucke lieber zu, wie andere spielen, als mich selber zu beteiligen. Das ist crazy. Okay, long story short. Evangelisch.de. Mehr als du glaubst. Geil. Immer dieses Wer wird Millionär? Noch hinterher. Schön. Justus, eine Frage von evangelisch.de, die ich an dich wieder weiterreiche und mal gucken, was du so sagst, ist, was sagt die Bibel zu Sterilisation?
Oh, Leute. Von wem? Von Männern oder Frauen?
Es geht in dem, also in dem Brief geht es sozusagen von einer Frau. Die Frau sagt, hey, sie kriegt jetzt das fünfte Kind. Das war eigentlich gar nicht so richtig geplant und aus verschiedenen Gründen kann sie sozusagen nicht hormonell verhüten. Und jetzt sozusagen war Dingsbums und ihre Frauenärztin hat ihr jetzt wohl geraten oder gesagt, naja, wenn sie keine Kinder mehr wollen, dann lassen sie sich doch sterilisieren. Ist doch eine Möglichkeit. Obwohl jetzt hier nicht hervorgeht, ob Mann oder Frau, muss man auch dazu sagen. Und die Frau hat dann geschrieben, ich weiß, dass Kinder und Fruchtbarkeit ein Geschenk Gottes ist. Daher meine Frage, wie steht die Bibel zur Sterilisation? Gibt es dazu eine Aussage?
Also würde ich sagen, nein. Das gibt es da... Ich würde sagen, gibt es keine Aussage außer die Onan-Geschichte.
Tatsächlich wird die auch zitiert. Respekt.
Ach so, oder? Naja, also genau, also da will ich halt
aber
sagen.
Aber jetzt nicht
so
einfach so als Andocken, jetzt nicht um eine Lösung zu geben, aber so von wegen hier gibt es eine Story, aber
Ja, also würde ich auch sagen, es gibt eben die Onan-Geschichte, die verdeutlicht, dass die Fruchtbarkeit eben Teil der Schöpfungsordnung ist. Genau, und dann glaube ich, gibt es verschiedene Stellen, wo deutlich ist, dass es zur Sinnhaftigkeit, zur Struktur des menschlichen Lebens, des menschlichen Seins gehört, das Geschenk zu bekommen, an der göttlichen Schöpfung teilzuhaben. Also wirklich sozusagen nicht nur Empfänger, sondern wirklich Mitschöpfer zu sein. Mhm. Das ist jetzt das eine. Und dann kommt jetzt eben die Sterilisation. Das ist jetzt sozusagen eine der Herausforderungen von uns modernen Menschen, dass wir eben jetzt Dinge tun können, von denen die Bibel einfach nicht spricht. So. Mhm. Deswegen müssen wir das so ein bisschen übersetzen. Ich meine, ne, also es gibt sozusagen bei der Verhütungsfrage gibt es ja zwei kategoriale Unterschiede. Ne? Also sozusagen, es gibt ja Verhütungsmethoden, die Empfängnis verhüten. So.
Ja, ja.
Das heißt sozusagen, wenn du ein Kondom benutzt, findet im Regelfall.
Kinderlein hört jetzt ganz gespannt zu.
Könnte vielleicht schon erster Teil der Kinderfolge sein. Nein, Quatsch. Und also sozusagen, wenn du beispielsweise ein mechanisches Verhütungsmittel benutzt, führt das ja dazu, dass sozusagen der Befruchtungsakt einfach physisch verhindert wird.
Ja.
Das heißt, das Sperma kommt nirgendwo hin, wo Zeugung stattfinden kann. So.
Ja.
Und würde ich sagen, irgendwie schon das ist schon ein sehr selbstbewusster Umgang mit der Schöpfungsordnung Gottes. Mhm. Und dann gibt es eben Verhütungsmethoden, die Frucht abstoßen das ist sozusagen der ethische Grenzbereich, weil sozusagen hier
von wegen
klassischerweise
so.
Genau, also weil sozusagen hier klassischerweise eben gesagt wird, das ist der einzige Punkt, von dem wirklich gesagt werden kann, dass das menschliche Leben beginnt. Und alles andere danach ist dann nur ein gewisser Interpretationsspielraum, dass man eben sagt, okay, ab da schlägt das Herz oder ab da kann das Menschenleben etwas fühlen oder ab da ist das Menschenleben bewusst oder da kann es hören oder was auch immer oder da hat es Fingernägel. Mhm. Aber im Prinzip ist der sozusagen das Einzige, wo man einen Unterschied machen kann, oder eben das nach der Befruchtung. Mhm. Und das vor der Befruchtung, das würde ich sagen, da ist die Frage, wie gut ist das? Aber da würde ich sagen, da wird ja noch kein Leben beendet. Und eben bei allem danach ist ja zumindest jetzt einfach Fakt, egal wie man das jetzt interpretiert oder bewertet, Fakt, dass die befruchtete Eizelle dann irgendwie aus dem Körper entfernt wird, auf welche Art und Weise auch immer und in welchem Stadium auch immer. So. Ja. Und Sterilisation ist ja logischerweise...
Wenn noch ein Schritt davor irgendwie, ne?
Genau, jetzt hoffe ich mal, dass ich keinen Schwachsinn erzähle, aber wenn die Frau sterilisiert ist, wandern ja gar keine Eizellen mehr irgendwo hin, wo sie befruchtet werden könnten, wenn ich das richtig checke. Und beim Mann sozusagen kommen gar keine Spermien mehr irgendwo hin, wo sie etwas befruchten könnten.
Ich glaube, da gibt es auch mittlerweile mehrere Methoden.
Jetzt müsste Anne hier sein.
Ja,
das Anne ist wirklich, also.
Ey, gefährliches Halbwissen, lass lieber schnell skippen.
Und deswegen würde ich sagen, es ist eine Störung der Ordnung. Also was soll es anderes sein? Es ist irgendwie eine Unterbrechung der Abläufe, die Gott eingesetzt hat. So, also da kann sich ja jeder drauf einigen. Das ist ja dann die Frage, was man daraus macht. Aber sozusagen ist es die Unterbrechung dessen, was Gott eingesetzt hat. Mhm. Wo auch die Frage ist, was das heißt. Ne? Das hat ja mit Offenbarung und so weiter erstmal nichts zu tun. Aber es ist etwas eine Ordnung, die wir göttlich nennen. Und da würde ich sagen, so ist jetzt nicht mega, aber es ist, also wir beenden kein menschliches Leben dadurch. Und das wäre jetzt eigentlich meine, also sozusagen, wenn jetzt ich als Seelsorger diese Frage bekommen würde, wäre meine Rückfrage schon, also wie kommt man dazu, 5 Kinder in die Welt zu setzen? Und irgendwie bei allem ist das irgendwie so, naja, wollte ich eigentlich alles irgendwie nicht so richtig. Also da würde ich als Seelsorger die Rückfrage stellen, also was für eine Kommunikation habt ihr denn in eurer Beziehung oder was für eine Beziehung führt ihr denn, wenn ihr 5-mal so etwas tut und austragt und ertragt und macht, aber das irgendwie nicht so 100%ig irgendwie wollt oder das irgendwie immer so ein bisschen...
Ja, das hast du falsch verstanden. Also die 4, sie sind schon seit alle, sind beide dankbar über ihre Kinder und sozusagen aber der Gedanke oder so wie ich es rauslese, war für die beiden nach dem 4. auch eigentlich gern Schluss. Und das 5. war sozusagen ungeplant in Anführungsstrichen. Ja, gut. Und deswegen hat es kurz so ein bisschen... Ich weiß nicht, wie man das nennen kann, Überwindung, oder es hat kurz mehr Verarbeitungszeit gebraucht, ja, und
okay.
Dann haben sie geschrieben, mittlerweile freuen sie sich auch drauf. Übrigens, das, was du da andeutest, das ist auch das, was in dem Antworttext steht, also es geht dann sozusagen eher um diese Wert oder die moralische Ebene, so von wegen hier, als erstes würde ich mit dem Mann ganz offen drüber sprechen, der ja Ehepartner ist, den das ja sicherlich auch was angeht oder mit dem man sozusagen sowas auch teilen oder besprechen kann. Und dann ist die Aussage des zu Antwortenden hier vor allem der Punkt so, naja, Gott will, dass wir uns ja auch nicht überfordern, sondern dass wir das Richtige tun mit dem, was er uns, mit dem, was uns anvertraut ist, und sozusagen, also spielt eher so da die moralische Keule und sagt jetzt nicht, ist kein No-Go, ist aber ein wichtiges Thema, aber so von, du solltest dich jetzt da an dieser Entscheidung auch selber nicht zugrunde gehen, so lese ich es ein bisschen raus. Das ist insofern ja cool, weil es auch nochmal eine andere Meinung zu der ist, die du vielleicht, oder zu einer anderen Perspektive ist, zu der, die du jetzt hier eingebracht hast.
Ja, würde ich auch sagen. Aber also ich würde da schon mitgehen und sagen, also dass die Schöpfungsordnung schon etwas ist, wo der Mensch ja Teil hat und auch die er aktiv gestalten kann. Also insofern, das ist ja auch Teil der göttlichen Schöpfungsordnung, dass sozusagen Fruchtbarkeit ja nur an wenigen begrenzten Tagen des Monats ist.
Ja.
Und ich meine, wir haben ja jetzt ein paar Jahrtausende hinter uns, dass dieses Wissen jetzt weitergetragen wird. Und das ist ja keine sichere Verhütungsmethode, aber nichtsdestotrotz sind uns ja auf ganz natürlichem Weg, ohne dass man irgendwie in die Drogerie laufen muss, schon Dinge mitgegeben, wo man gucken kann, dass nicht allzu viel passiert.
Ja, also, das stimmt, so, das stimmt.
Da, ne? Also insofern,
übrigens, und kleiner Side-Fact, wollte ich sagen, die Bibel in gerechter Sprache sollen übersetzt werden, andockend ans Thema letzter Woche. Und da steht sozusagen als Obertitel bei Evangelisch stehe Gott als die Lebendige. Ne, wir haben ja letzte Woche drüber gesprochen, so von wegen auch Frauen, die möglicherweise mit dem Männerbezug da auch Probleme haben.
Ja.
Ja, wollte ich dazu mal noch einstreuen, weil es mir heute sozusagen ins Auge gefallen ist. Mhm. So, Justus, dann würde ich sagen, du hast gesagt, du hast eine Allmann-Story heute für uns. Dann würde ich sagen, mach doch mal den Allmann der Woche für uns.
Ja, was heißt Allmann der Woche? Also das ist nicht so, dass bei mir der Allmann kickte, sondern dass um mich herum massiv der Allmann kickte.
Ja, du bist im Allgäu, also da ich habe jetzt nichts anderes erwartet, to be honest.
Es war schon absolut irre. Wir waren, also sozusagen die Story beginnt damit. Ich mache sie zum Teil der Story.
Okay.
Wir waren, also genau, Montag war der allerschönste Tag vom Wetter her. Und deswegen hatte Anne gesagt, wir müssen, wir chillen jetzt nicht irgendwie rum, sondern sozusagen an dem Montag machen wir gleich richtig was und dann gucken wir einfach, wie es Wetter wird und dann schauen wir, was wir an den Tagen machen. So, ja, und dann, weil unser Sohn, der große Sohn, sein Lieblingsbuch, also es ändert sich gerade, aber sozusagen die letzten 3-4 Monate war das Lieblingsbuch unseres Sohnes, an alle Eltern da draußen, das Bobo-Buch. Ha? So, das hat die Schwiegermama ihm geschenkt, also die Oma, die Mama von Anne, die hat das Bobo-Buch geschenkt und das ist die absolute Krönung. Und da gibt es eine Geschichte, wo Bobo, das ist ein Siebenschläfer-Bär, zu Oma und Opa oder mit Oma und Opa in die Berge fährt und mit der Gondel auf den Berg hochfährt. So. Und das ist im Grunde, das ist eigentlich wirklich die Lieblingsgeschichte von unserem Sohn. Die will er eigentlich wirklich jeden Abend hören. Und immer wenn es irgendwie von Oma und Opa geht oder wenn irgendwo ein Hügel oder so ist, da sagt er immer, da sind die Berge, da geht's zu Oma und Opa, da fahren wir mit der Gondel. Und deswegen hat Anne gesagt, wenn es irgendwie möglich ist, fahren wir, wenn wir im Allgäu sind, sofort mit der Gondel und dann zeigen wir ihm das. So, und dann haben wir das eben am Montag gemacht. Oh, schon wieder hier. Und sind nach Oberstdorf gefahren. Und wollten.
Ihr habt euch richtig gegönnt direkt.
Ja, das ist ja der Nachbarort hier. Hm. Und wollten dort mit der Nebelhornbahn fahren. So. Mhm. Wir sind halt nicht so, also ne, wir sind die Nacht durchgefahren, das heißt, die Kinder haben eh unruhig geschlafen. Wir sind irgendwie angekommen, da war der Große erstmal eine Stunde wieder wach.
Ihr hattet nicht 100% Energy und die Bedingungen waren nicht top.
So, und das heißt sozusagen, da war schon ein bisschen viel im Auto und dann so, und dann sind wir halt dort angekommen und wir fahren sozusagen um die Ecke und vor dieser Nebelhorn-Gondelbahn steht ungelogen einfach so wirklich so 700-800 Meter Schlange, früh um 9. So.
What?
Da haben wir uns halt irgendwie dann auf den Parkplatz gestellt, haben irgendwie alles ausgeräumt, neu eingeräumt. Das war also so, und beide Kinder gebrüllt ohne Ende. Und dann war irgendwie der Kleine dann im Kinderwagen gebrüllt und der Große wollte den Kinderwagen schieben, was einen Berg hoch natürlich nicht ging, aber man durfte ihm natürlich nicht helfen und so. Und irgendwann waren wir dann dort oben und haben dann festgestellt, es gibt eine 700 Meter Schlange an der Gondel und eine 700 Meter Schlange an der Kasse. So, und dann haben wir natürlich versucht, das klug zu machen. Einer hat sich in die 700, 800, 900 Meter Schlange Gondel gestellt und Anne hat sich in die 600, 700 Meter Kassenschlange gestellt. Beide Kinder natürlich immer noch mit viel Bock und Lungenvolumen.
Ich rieche den Allmann. Er kommt
so
gleich.
Naja, und sozusagen, und ich natürlich dann nicht so gut drauf, ja, also weil ich natürlich meine Heimatgemeinde vor Augen, ich natürlich alle Duties, die ich eigentlich vorhatte, vor Augen, aber jetzt eben im, nicht, ich will es nicht sagen im Zwangsurlaub, aber schon sozusagen in dem Urlaub, den Anne erstmal anberaumt hatte, so, ja, und stehe da in dieser... In so einer Stimmung bin ich immer sehr, sehr, da habe ich immer einen sehr genauen Blick für die Menschen um mich herum. Und es war einfach, also ich bin halt sehr schnell dann in so eine leichte Aggressivität reingekommen, weil einfach um mich herum so mit 60er aufwärts standen, die alle mit dieser Gondel für, glaube ich, 48 Euro pro Nase auf dieses Nebelhorn gefahren sind und die wirklich eine Gier anhatten. Wirklich alle. Also jetzt nicht so 3-4, sondern wirklich, also ich hatte Lederschuhe, Jeans, diesen rosa, ein gestreiftes Hemd, diesen rosanen Pulli und eine Wachsjacke und einen Schal.
Ja.
So, und um mich herum hatten die Leute wirklich also wirklich also wirklich VD
VD, Fjällräven und alles, was es in Automarken gibt.
Gore-Tex-Hosen, Meindl-Schuhe, Salomon-Schuhe.
Und sind mit der Gondel hochgefahren, die Sünder.
Und wirklich, die hatten alle an ihrem Körper jeweils 1000, 1500, 1800 Euro an. Und haben aber wirklich so darüber geredet, wie sie halt da hochfahren und da oben so eine Runde machen wollen und dann sich ein bisschen in die Sonne setzen wollen.
Und hast du gesagt, lauf doch hoch, ihr Arschlöcher.
Und sozusagen, und Johann, und auf der anderen Ecke für Adam, und dann haben die einfach so viel Schnulli erzählt und so, und was sie dann irgendwie, und halt, die waren halt auch alle aus dem Ruhrgebiet und irgendwie alle aus dem Siegerland, also nördliches Siegerland, jetzt nicht der Wahlkreis von Friedrich Merz, da habe ich ja, die habe ich ja alle ins Herz geschlossen, ja, und irgendwie, also bergisches Land und ganz viele Schwaben und das war dann, und die hatten alle ihre Wassersäcke im Rucksack und haben sich dann darüber ausgetauscht und das wurde dann alles übelst anstrengend und da kickte, also wirklich, da steppte der Allmann wie wild um uns herum und dann hatten wir so eine halbe, dreiviertel Stunde geschafft und ich war wirklich am Ende, und dann rief Anne an von der Kasse und sagte, Justus, hast du unsere Impfausweise mit?
Ach du Scheiße.
Und ich, fuck. Und dann haben wir festgestellt, nach diesem Horror früh um 8 bis früh um 10, dass wir unsere Impfausweise vergessen hatten. Und zwar nicht zu Hause, sondern zu Hause in Großschirma.
Ach du Scheiße.
Genau.
Aber ihr wart doch trotzdem oben, oder nicht?
Na, und genau. Und dann haben wir eben festgestellt, wir können jetzt die nächsten 4 Tage eigentlich nichts machen. Aber meine Frau wäre natürlich nicht mein, also ich hätte natürlich Anne nicht geheiratet, wenn ich nicht derart verliebt in sie wäre, weil sie so geil ist, weil sie dann natürlich innerhalb von 3 Sekunden gesagt hat, hä, warte mal, Fellhornbahn, Kleinwalsertal, Österreich, keine 3G-Regel, los geht's. Und dann sind wir einfach
auf österreichische Seite und
genau, und dann sind wir einfach 10 Minuten rüber ins Kleinwalsertal gefahren, wo niemanden interessiert, ob du geimpft oder sonst was bist, und sind da sogar, sind mit einem Kinderwagen angekommen und der Lift-Typ hat sofort gesagt, oh, hier mit Kinderwagen gleich hierhin mit dem Lift da hoch. Und wir mussten keine Sekunde anstehen, sind mit dem Lift direkt an die Gondel gefahren worden. Die Gondel wurde für uns angehalten. Wir haben den Kinderwagen reingeschoben. Johann war überglücklich. Wir waren oben. Es war schönstes Wetter. Wir haben durch Zufall in der Schlange oben alte Freunde aus Dresden getroffen von meinen Eltern. Die natürlich, es war völlig irre. Reiner Zufall. Die standen beim Rausgehen vor uns in der Schlange. Die haben uns dann Mittagessen und ein Weißbier gekauft mit ihren Impfausweisen und sind dann wandern gegangen. Und wir saßen da oben. Johann hat Kinderspielplatz gespielt. Absolut traumhaft. Und dann haben wir noch oben auf dem Plateau eine Runde gemacht und der Rettungshubschrauber kam 3-mal. Also Johann und damit wir alle waren überglücklich. Hätte nicht fantastischer sein können. Aber sozusagen diese 2 Kilometer Schlange also es war eben nicht Jack Wolfskin, sondern wirklich das teuerste vom teuersten und auch wirklich die neuesten Modelle.
Da und hast die du fahren praktisch halt den Allmann wieder bei den anderen sozusagen erlebt.
Also genau, in mir steppte er nicht. Also sozusagen, ich habe mich dann geärgert, dass ich eine Patagonia-Wanderhose besitze. Da habe ich mich geärgert, dass ich sozusagen durch diese Patagonia-Wanderhose mit Stretch-Anteil Teil dieser Community war. Das hat mich dann geärgert, dass ich nicht mich vollumfänglich abgrenzen konnte und sagen konnte, ich habe damit nichts zu tun, sondern ich musste mir eingestehen, auch du besitzt Gier.
Ja, also das muss ich auch gestehen, ich bin ja auch ein großer, also ich habe ja schon gesagt, dass ich Big Schweden-Fan bin und auch hier Fjällräven und so. Also ich feiere diesen Scheiß ja auch, ich habe auch Meindl-Schuhe, muss ich gestehen. Aber ich kann auf alle Fälle sofort nachvollziehen, was da für eine Schlange stand und was das für so ein Typ Mensch war. Und das ist, was mich daran stört, ist es ja eigentlich nicht verwerflich, dieses Outdoor-Gear zu benutzen. Was ich aber verwerflich finde, ist, wenn du sozusagen diese hochschnürbaren Meindl-Schuhe besitzt für 200 Euro oder was und dann mit der Gondel auf dem Bike hochfährst, dort eigentlich nur auf einem Plateau dann eine Runde drehst und die im Prinzip gar nicht brauchst. Du könntest mit deinen Turnschuhen, mit denen du früh joggen gehst, das im Prinzip auch machen und bräuchtest diese Schuhe dafür nicht. Mhm. Wenn du jetzt sagen gehst, du gehst eine mehrtägige Wandertour oder du gehst tatsächlich auch mal über ein Geröllfeld oder was, wo du dann einen sicheren Stand brauchst, dann all good. Wenn du rausgehst und sagst, hier, ich brauche jetzt diese feste, keine Ahnung, Patagonia Fell Revenhose, eben weil ich da draußen Outdoor live, keine Ahnung was mache. Aber bei den Leuten ist es ja wirklich teilweise einfach nur Style. So, diese Sonntags, das ist so ein bisschen fast die neue Sonntagskleidung bei gutem Wetter.
Mhm. Ja, und das ist ja jedem unbenommen, aber ich war dann eben Teil davon und das war mir ein bisschen unangenehm. Mhm. Ja, naja. Aber das war mein Allmann-Moment. Am Ende war das sehr, sehr schön. Und jetzt bin ich natürlich wieder der Sack. Also, da haben wir uns dann schon wirklich angeguckt und haben so gesagt, also das. Das wäre uns natürlich in Sachsen in keiner Sekunde passiert. Da kann man jetzt natürlich auch halten davon, was man will. Aber man muss schon wirklich sagen, man hat sich da in unserem Heimatland dann schon wirklich an so einen gewissen Standard gewöhnt. Wenn wir regelmäßig unseren Impfausweis vorzeigen müssten, hätten wir natürlich daran gedacht, aber dadurch, dass der zu Hause ja auch wochenlang einfach nur, ich weiß ja auch genau, wo er liegt, ja, also dadurch,
dass
er
ja gedacht, auch dort. Ihr habt schon so digitale Ausweise einfach.
Also ja, und das haben wir halt verschallert, so, mhm. Wir wissen, also ich weiß genau, auf welcher Kommode er an welcher Ecke liegt. Aber das sagt natürlich sehr viel über unseren Alltag bei uns zu Hause aus, wo man diesen Impfausweis ja nun wirklich nicht hat. Und das, ich meine, natürlich klar, das ist jetzt natürlich das Meckern danach und jetzt bin ich auf einmal betroffen und finde es doof.
Ja.
Aber die Erfahrung war schon eindrücklich, dass man wirklich an den meisten schönen Sachen im Urlaub und so weiter, also von Restaurant über wir fahren mit der Bimmelbahn, wir fahren mit der Gondel hoch oder wir gehen mal dort in diese Fischzucht rein, im Grunde nichts machen kann, wenn man diesen Impfausweis nicht mit hat. So,
aber ihr könntet jetzt doch theoretisch sagen, ihr lasst euch einfach testen, oder?
Genau, ja. Aber das war jetzt natürlich auch, also genau, wenn wir jetzt noch sowas vor, also genau, wir wollten eigentlich mit so einer Zahnradbahn noch fahren, aber die hat einfach zum 1. Oktober keine Saison mehr und da hätten wir uns einfach testen lassen, aber das war natürlich auch jetzt der erste Tag, wo der Test richtig was gekostet hat.
Ja, ja, genau, ja.
So, Bums, ist Rille, so, aber das war jetzt wirklich so, wo wir so das erste Mal gemerkt haben, so, okay, bei uns in Sachsen interessiert es halt einfach niemanden. Genau, bei uns in Sachsen interessiert es halt einfach niemanden, da macht halt einfach jeder, was er will. Deswegen ist das halt irgendwie so ein allgemein akzeptiertes irgendwie Ding so. Und jetzt von Infektionen her funktioniert es ja jetzt nicht sonderlich gut, aber so, es haut ja irgendwie hin, es ist ja irgendwie anscheinend gesellschaftlicher Konsens so. Hm. Wenn sozusagen die Regeln streng eingehalten werden, dann hast du wirklich, also dann ist das Leben wirklich nicht mehr so schön, wenn du diesen Impfausweis nicht hast.
Ja.
So. Das fiel uns nur wirklich dann in dem Moment echt auf.
Die Leute merken jetzt, krass, wir sind schon ziemlich into der Folge, aber so ist es ja bei diesen Urlaubs/Halburlaubsfolgen. Da wird einfach auch mal ein bisschen gequasselt. Wir sliden jetzt trotzdem ins Thema rein. Justus, ja, bitte. Wir haben letzte Woche die Community gebeten, hier slidet, du hast gefragt hier, was macht denn für euch eine gute Predigt aus? Muss die jetzt lang sein, muss die kurz sein? Sind es die drei Stichpunkte? Was ist denn nun? Man merkt sozusagen, es arbeitet in dir, du willst dich weiterentwickeln. Die Jugendgottesdienstwoche hat dich sehr bewegt. Und die Leute sind in unsere DMs geslidet, was soll ich sagen? Da muss man vielleicht erstmal sagen, vielen, vielen Dank. Ich habe heute viele Wall of Texte gelesen von euch und versuche jetzt sozusagen wieder in meinen 5 Stichpunkten Sachen zusammenzufassen und daraus ein Thema für uns zu bauen. Und wenn wir dann auf Sachen kommen, kann ich auch nochmal möglicherweise in die Tiefe gehen. Ich habe es sozusagen auf alle Fälle vor Augen.
Ich fange mal an und wenn du sozusagen noch was von deiner Seite gekriegt hast, dann kannst du es einfach mit dazu beisteuern. Also als erstes mal ging es tatsächlich um die Frage bei einigen Leuten lang oder kurz. Da gab es eine Person, die hat gesagt, sie ist sehr für kurze Predigten. Ist aber geprägt von einem landeskirchlichen Gottesdienst, muss man auch dazu sagen, und hat gesagt, man spürt dem Pfarrer ab, also jetzt auch subjektiv, muss man natürlich auch sagen, Achtung, Disclaimer, subjektiv, man spürt dem Pfarrer ab, wo er hin will und deshalb, also so von wegen, wenn er anfängt, was zu erzählen, man weiß, wo er drauf hinaus will und deshalb lieber kurz. Und in dem Zusammenhang kam noch die Anekdote, dass es eine Art Wunsch gibt, dass die Bilder oder die Vergleiche, die in der Predigt benutzt werden, doch nicht nur immer für die Generation sind, die sozusagen erwartet werden in dem Gottesdienst, sondern eben auch an die Generation gerichtet sind, die sozusagen den Gottesdienst auch besuchen und nicht so häufig, also dass eben zum Beispiel auch Konfis mit einer Predigt angesprochen werden, die da auch sonntags drin sitzen und jetzt nicht nur die 40-plus-Leute so. Dann, das war Thema 1, also eher so das Statement, kurze Predigt, weil es irgendwie eine Erwartbarkeit gibt. Dann Thema 2 war, oder darauf eine Reaktion vielleicht auch so, Predigtstile, also verschiedene Predigtstile. Es gibt ja so Leute predigen zusammen oder es gibt so eine Textpredigt, die manchmal nur vorgelesen wird oder. Mhm. Können bei gleicher Länge und Inhalt unterschiedlich wirken. Das war so ein bisschen Hashtag Methodenwahl. Da habe ich gedacht, so, also so von wegen, vielleicht passt zu einigen Themen einfach auch sozusagen die eine Methode besser als die andere und kommt deshalb mehr oder besser oder schlechter an, sozusagen als zweites Statement. Dann kam als drittes auch wieder ein Bezug darauf. Ihr merkt schon, es ist wieder eine Discord-Geschichte entstanden, dass es besonders wichtig ist, sich etwas mitnehmen zu können. Und dabei kam bei vor allem ein Stichpunkt für mich heraus, und zwar geht es um die Empathie und so diesen und den Anspruch, dass man der predigten Person abspürt, dass sie wirklich darum ringt, dass die Message bei den Leuten landet. Und das hat auch was damit zu tun, dass es vor allem nicht nur inhaltlich sozusagen perfekt ist, sage ich mal, oder inhaltlich gut ausgearbeitet ist, wo ich sagen würde, das haben Theologen ja oft gut drauf, vor allem dieses inhaltliche, wissenschaftliche, exegetische Blick, sondern es ging auch darum, hey, die Leute müssen auch einfach eine gute Geschichte erzählen können. Da muss auch mal sozusagen die Fassade, in Anführungsstrichen, des Talars fallen gelassen werden und da muss man eine Geschichte aus dem Alltag kommen. Da muss man auch mal sozusagen was Lustiges erzählen. Also das kann auch mal humorvoll sein. Also das darf auch mal so diesen Drive haben, trotz dass es gut ausgearbeitet ist, einfach damit man die Leute ein bisschen mitnimmt so und nicht alles so, also damit es ein bisschen diese Steifheit verliert. So würde ich den Text jetzt übersetzen. Und was sozusagen in dem Zusammenhang überhaupt nicht gut ankommt, ist, wenn so predigende Personen so mit ihrem Wissen so flexen, so von wegen, ja, das hat ja jetzt der und der geschrieben und dann gab es in dem Kommentar da noch den auf. Also sowas, weil dann kommt bei den Zuhörern an, so habe ich es gelesen, dass man sich sozusagen dann dumm fühlt und das ist irgendwie jetzt nicht das geilste Gefühl, um aus dem Gottesdienst rauszugehen. Und als letzten Punkt würde ich sagen, Themenpredigten. Also es gab eine Person, die war sehr stark dafür, sich nicht an Texten abzuarbeiten, so wie das in der Gottesdienstliturgie der Evangelischen Landeskirche jeden Sonntag ist, sondern sich an Themen abzuarbeiten und da möglicherweise mehrere Texte, also mehrere biblische Stellen oder Texte einfließen zu lassen. Also so ein bisschen, ich würde sagen, das Statement war weniger Bibelarbeit als vielmehr Themenarbeit. Und vor allem frei und kein Ablesen. So, da, weil Hintergrund, und das kam mir dann sofort in den Kopf geschossen, 90% macht das Äußere aus und nur 10% der Inhalt. Gibt es ja hier so spannende Studien, wann Botschaften ankommen. Und das finde ich nach wie vor sehr spannend eigentlich, dass man ja doch in der Vorbereitung so viel Augenmerk auf den Inhalt tatsächlich legt und nicht darauf, auf diese 90%, einfach weil sie entweder vorgegeben sind oder ja, weil man dann sagt, ja, da erzähle ich die Geschichte, aber ob ich da sozusagen jetzt dabei lächel oder mich von A nach B bewege oder einfach nur an meiner Kanzel stehe, ist ja egal. Das vielleicht jetzt als kleines Pfarrergate von mir, einfach um die Feedbacks zusammenzufügen, um es nochmal zusammenzufassen. Also es gab Leute, die waren für kurze Sachen. Es gab Leute, die sagen, hey, je nach Methoden- oder Predigtstil kann beides gut sein. Dann gab es die Leute, die gesagt haben, Inhalt muss gut verpackt sein, also es muss auch empathisch sein, es kann auch mal humorvoll sein und es muss auch sozusagen mit dem Alltag was zu tun haben. Und das letzte war, lieber an Themen abarbeiten als an Texten. So, und jetzt mache ich hier einen Punkt oder einen Doppelpunkt und du kannst sozusagen gern dein Feedback noch einfließen lassen oder auch darauf erstmal reagieren, wie du willst.
Ja, mega. Also ich hatte noch von einem katholischen Kollegen, einem jungen katholischen Kollegen das Feedback, dass er sagte, wow, oder nee, nicht wow, irgendwie, was ihr da diskutiert, sondern er sagte irgendwie so einfach so mehr lakonisch, also über, keine Ahnung, mehr als 15 Minuten brauchen wir sozusagen, da brauchen wir mit irgendwie in unserem Kontext, mit unseren Gemeinden und so weiter gar nicht diskutieren. So, also das, da würden wir sozusagen mehr oder weniger gesteinigt, wenn wir da anfangen würden, irgendwie 20, 25 Minuten lang irgendwie das zu machen. Mhm. Da ist natürlich klar, da reden wir ja immer über die Messe, das heißt, wir haben immer die eucharistische Liturgie dazu. Und insofern einfach einen anderen Zeithorizont. Mhm. Genau, also ich merke einfach, dass ja jetzt zum Beispiel am Sonntag habe ich in Großschirma und im Dom gepredigt, also 8:30 und 10:00. Mhm. Da hatte ich aus mehreren Gründen einfach tatsächlich vollständig frei gepredigt. Also ich habe wirklich einfach keine Unterlagen gehabt. Da, also das kann Zufall gewesen sein, ich habe auch sehr steil gepredigt, also da waren sehr, sehr klare Aussagen, ich habe auch mehrere Mails dann drauf bekommen, die gefragt haben, so, können Sie mir nochmal sagen, wie Sie das gemeint haben oder haben Sie das wirklich so gemeint? Mhm. Und einfach an der Tür, das ist ja eigentlich normalerweise sehr undankbar, an der Tür sozusagen über die Predigt zu reden, weil das ja irgendwie
so zwischen Tür und Angel ist,
ja, also sozusagen der Hintermann drängelt und man will irgendwie was Gutes sagen, aber wie sagt man dem Prediger irgendwie was, weil man will ihn ja nicht verletzen oder wie lobt man ihn jetzt genau?
Na, und man weiß auch, es ist nicht der Punkt, um da jetzt eine große Diskussion anzufangen. Ja. Also man kann jetzt auch nicht sagen, hier war scheiße und wie haben sie denn das gemeint, weil von hinten drückt ja der Nächste schon und will die Hand schütteln.
Aber diese Reaktion, einfach nur die faktische Menge der Reaktion zeigt, dass das freie Predigen vielleicht wirklich, nicht vielleicht, aber sozusagen meine Empirie stützt die These, dass das freie Predigen das eindrucksvollere ist, in dem Sinne, dass mehr haften bleibt. Mhm. Und der Rest, da würde ich natürlich absolut zustimmen. Und das deckt sich natürlich auch jetzt mit meiner Erfahrung von der Wake-Up Week in Trebach. Das ist ja alles online, das kann man ja angucken. Also da schwimme ich mich ja auch sehr frei. Also an dem ersten Abend, da merke ich, habe ich einfach gemerkt, dass ich da das wirklich zum ersten Mal mache und ich schon irgendwie gucken muss, so wie redest, also wie fängst du sowas überhaupt an oder wie kommst du da zum Thema oder wie nennst du da überhaupt das Thema und so weiter, aber da war das freie Reden ganz wichtig, das einfache Reden war auch wichtig und was ich auch einfach festgestellt habe bei mir, aber da weiß ich gar nicht, ob ich das jetzt rein positiv formulierend bewerten würde. Ich habe auch immer mit Tipps geendet und eigentlich ist meine tiefe Überzeugung, dass eine evangelische Predigt nicht mit einer Aufforderung enden darf. Also eine evangelische Predigt, die nicht mit dem Schau hier, dort ist Jesus endet, statt mit dem Wenn du dann kommt Jesus oder ich wünsche dir, dass du jetzt in deinem Leben, weil dann kommt irgendwie. Also ich finde, da wird es schon problematisch. Das ist eigentlich nicht evangelisch, das ist, sondern das ist eher eine Übungsaufgabe. Aber ich habe eben bei diesem freien, langen Predigen vor jungen Leuten gemerkt, auch ich ende eigentlich mit so kleinen Hausaufgaben. Nicht ganz, also wer die Predigten nochmal angucken will, das sind keine richtigen Hausaufgaben, aber es sind so, so sehr praktische Dinge, die ich da berede. Und insofern, und das passiert mir normalerweise nicht, wenn ich mich auf 16 Minuten am Sonntagmorgens Gottesdienst beschränke. Da geht es mir immer darum, dass ich eine gute Botschaft habe, wo ich sage, das könnte etwas sein, was die nächste Woche die Leute trägt.
Du hast und natürlich auch da Jugendliche vor dir sitzen, wo man natürlich auch so ein bisschen Glauben einüben will. Also ich verstehe den Punkt mit den Tipps und auf der anderen Seite denke ich so, irgendwie muss man ja Jugendlichen auch dazu führen, vielleicht auch ihre eigene Perspektive oder ihr Standing nochmal zu verändern. So, also ich denke, auch Erwachsene sollten sich dahingehend verändern. Aber ich glaube, bei Jugendlichen, die sind ja da eher noch auf der Suche, wer bin ich, wo kann ich hin, bin ich getragen, wie ist so dieses Veränderung des Gottesbildes. Und ich denke, da kommt so ein Punkt auch eher hin oder eher noch an.
Genau. Ja, genau. In jedem Fall, also vielleicht ist das wirklich irgendwie Themenpredigt zu Jugendlichen. Vielleicht gehört das da einfach dazu. Vielleicht ist das einfach so, ja.
Ich habe mal überlegt, was für mich eine gute Predigt ausmacht. Ne? Also ich habe mich sozusagen einfach mal selber angesprochen gefühlt. Und ich bin dabei hängen geblieben, dass Humor auf alle Fälle schon auch eine Stärke für mich ist. Also ich merke, dass wenn Leute so... Gar nicht, dass es da darum geht, sich selber zu ernst zu machen. Es geht auch nicht darum, dass jetzt jedes Mal mit einem Witz eingestiegen werden muss. Aber dass man einfach so ein bisschen, also dieses Gefühl von einer lockeren Zunge so, ne? Und sozusagen sich selber nicht zu fein ist oder so dieses, ich bin so abgehoben und eigentlich viel, viel besser so, sondern das so eine humorvolle Art. Und was ich auch merke, was einen tiefen Eindruck auf mich macht, ist, wenn es einen Bezug zum Alltag oder zum Gesellschaft gibt. Also es ist gerade ein Fall X passiert und was das ist ein Thema, um jetzt meinetwegen bei Thema Predigt zu bleiben, was sagt die Bibel dazu und dann auch sozusagen, wie kann ich als Christ da reinwirken? Also ich bin auch ziemlich heiß dann, wenn Leute eine Reibung aufbauen. Also wenn die mir sagen, so wie du dich als Christ oder wie wir uns gerade verhalten, das ist nicht cool. Und damit meine ich jetzt gar nicht so richtig unbedingt so, ist jetzt übelst so die Buß- oder Sündekeule sozusagen zu schwingen, sondern eher so dieses Umdeuten zu sagen, will Jesus das wirklich so, wie wir das gerade tun? Oder will er nicht lieber, dass wir so oder so uns jetzt da in dem da so dazu verhalten? Also ich mag das, wenn Leute mir eine Meinung vorsetzen, die sie natürlich auch begründen können, oder aber auch mir sozusagen was predigen, was sich komplett zu mir reibt, wo sie so, also so nicht, wo sie mich sozusagen bestätigen, so von wegen ich bin richtig, sondern wo sie mir auch aufzeigen, hier, du könntest eigentlich damit auch anders umgehen, denn wir sollen doch die sein, die für die Leute beten und auf sie zugehen und nicht abschotten oder was weiß ich was, so jetzt nur als Beispiel.
Ja.
Aber wie gesagt, weil ich es vorhin schon gesagt habe, was mich immer noch beschäftigt, ist halt diese Sache mit, dass 90% des Äußeren hängen bleibt und nur 10% des Inhalts. Also da frage ich mich immer hinsichtlich einer Predigt, also wo müsste man sich in einer Predigtvorbereitung eigentlich drum kümmern? Ne? Also ist es dann nicht so, wenn man jetzt eine Stunde Zeit hat, von wegen 10 Minuten, lass 10 Minuten über den Inhalt nachdenken und einen Punkt finden und 90% darüber nachdenken, ob ich mich jetzt vom Altar abseil oder ob ich da reinkomme mit weißen Nike-Sneaks und keine Ahnung was. Also ob man nicht dann sowas viel mehr bedenken sollte, wie man sich sozusagen verhält oder wie man wirkt auf andere.
Aber um das jetzt abzurappen, weil wir sind, glaube ich, langsam bei der Stunde, da habe ich schon gemerkt, das hat mich schon sehr genervt. Aber ich meine, das liegt auch daran, dass ich jetzt, oder vielleicht habe ich mir da selber ein Bein gestellt, weil ich einfach so ein Fashion-Victim bin und einfach mega viel drüber überlege, was ich andauernd anziehe. Und einfach meine Präsenz vor der Gemeinde in einer Kirche vielleicht auch einfach überbewerte. Aber das hat mich schon einfach echt angestrengt, jeden Tag zu gucken. Und ich habe es ja nur 3 Tage gemacht. Was ziehst du denn heute Abend an? So. Das war einfach total nervig. So, also Sonntagmorgens, da kann ich sozusagen 3 Minuten, bevor ich aus dem Haus gehe.
So Team Talar.
ja, ziehe ich einen schwarzen Anzug an, weißes Hemd, überleg nur, welchen Talar und deshalb welches Hemd, ob mit Krawatte oder ohne, und dann gucke ich noch, welche Krawatte, und dann ist nur die Frage, Schnürschuhe oder Slipper, und dann kommt der Talar in den Koffer, und los geht's. Und so muss ich halt wirklich irgendwie so, ah, oh, ja, jetzt hast du den rosa Hoodie dir genommen, und die Jeans, aber da kannst du ja jetzt nicht die Bootsschuhe anziehen, da musst du jetzt irgendwie was, wo die Jeans aufliegt, mit mindestens zwei Falten, dann nimmst du jetzt die Sneaker, weil sonst sieht das ist total Banane. Also ja. Das fand ich wirklich, da kann ich sehr gut drauf verzichten.
Das kann ich verstehen, es geht mir zum Teil so, wenn ich so eine Predigt erlebe, weil ich ertappe mich dann dabei, dass ich in Gedanken die Leute bewerte, das Aussehen. Ich stoße mich dann regelrecht daran, wenn Leute sozusagen freaky rumrennen. Das ist, also keine Ahnung, so wie heißt der zürische ICF-Pastor?
Das weiß ich nicht.
Leo Bigger. Und der läuft immer mit so einer Lederjacke rum und so. Das finde ich immer da. Und so ein bisschen freaky, so ein bisschen Ed Hardy-Style. Auch seine Frau, die läuft immer ganz creepy rum. Da merke ich, dass ich mich schon so oft einfach nur, während das eigentlich Inhalt gerade kommt, ich mich auf so eine Sachen konzentriere. Und ich glaube, ich habe es schon mal im Podcast gesagt, ich habe mir jetzt angewöhnt, dass ich teilweise dann nicht mehr zum Fernseher gucke, wenn wir sowas angeguckt haben, weil ich dann nur zuhören wollte, eben damit ich mich sozusagen vor sowas nicht stoße. Also ich merke da die Chance des Talars, kann aber auch verstehen, dass es natürlich eine Generation gibt oder eine Zeit möglicherweise in der Biografie, wo man sagt, Bruder, wenn der jetzt nicht ein bisschen cool aussieht und Kirche ist doch so alt, und verstaubt, dass man das eben genau auch damit vielleicht versucht aufzubrechen und zu sagen, hier, es geht auch anders. Also vielleicht hat auch alles seine Zeit.
Vielleicht hat auch alles seine Zeit. Danke, dass ihr zugehört habt. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich überlasse Max das letzte Wort. Vielen Dank für euer Feedback. Ihr habt toll mitgearbeitet. Haben wir jetzt, wir haben Faktencheck vergessen, ne?
Faktencheck haben wir vergessen, aber ist okay.
Ist egal,
Es war die schwächste Kategorie. Es war die schwächste Kategorie und wir sind ja nicht sklavisch. Ist ja unser Podcast, wir sind ja hier frei.
Wir leben unter der guten Botschaft und nicht unter dem Gesetz. Insofern müssen wir nicht irgendwelche, es ist so, wir müssen nicht irgendwelche Programmpunkte abhaken. Deswegen bleibt gesegnet und behütet. Bis ganz, ganz bald. Euer Jussi. Und das letzte Wort hat Max.
Genau, ihr merkt, der Justus ist noch ein bisschen verschnupft, der ist auch leicht kränklich. Also wir gönnen ihm jetzt mal noch die Bierlänge. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuhören. Wir sind jetzt über eine Stunde. Ich hoffe, ihr habt es verkraftet. Slidet gern unsere DMs. Bewertet uns dort, wenn ihr es könnt. Macht irgendwelche Glocken an, wenn ihr es könnt. Kommentiert unsere Beiträge. Und wenn ihr keinen Bock drauf habt und uns einfach nur anhören wollt, dann dürft ihr auch das tun. Vielen Dank, dass ihr uns auch immer wieder schreibt und dankt, dass wir das hier tun, dass ihr dabei lacht und viel Spaß habt, dass ihr auch dabei einfach mal staubsaugen könnt, weil es eben manchmal auch nicht ganz so ernst ist. Genauso ist es gewollt. Schön, dass es euch da draußen gibt. Vielen Dank. Tschüssi, bis nächste Woche.